Ja, vielen Dank. Ich habe mir erlaubt, den Titel ein bisschen zu fokussieren, sozusagen nicht fehlerfreie Medizin, sondern fehlerfreie Intensivmedizin, um nicht nur über Traum und Träume, sondern über die Wirklichkeit zu sprechen. Wenn wir uns das ein bisschen durch den Kopf gehen lassen am Beginn, dann stellen sich sicher etliche Fragen und das sind nur ein paar hier angeführt. Was ist eigentlich der Anspruch an uns, an unser Tun, an unser Handeln, an die Intensivmedizin? Was ist die Wirklichkeit? Ist jeder Fehler gleich? Gibt es nicht verschiedene Charakteristika, verschiedene Fehler, nicht auch jeder gleich in seiner Auswirkung? Ist nicht überhaupt fehlerfrei das völlig falsche Ideal? Wie ist es mit dem menschlichen Maß, das ja letztlich irgendwo die Grundlage ist für den Fehler? Und was macht Intensivmedizin sicherer? Drei Punkte, die, es gibt nicht viele Punkte, aber die hier mir besonders wertvoll erscheinen: Design von verschiedenen Dingen, Kommunikation und Antizipation. Zunächst mal zum Anspruch. Eigentlich ist Intensivmedizin sozusagen mit dem Anspruch ausgezogen, eine sichere Umgebung, eine sichere Behandlung für jene Patienten zu bieten, die am vulnerabelsten sind und die am meisten gefährdet sind, einen Spitalsaufenthalt nicht zu überstehen, nicht zu überleben oder mit einem schweren Schaden davonzukommen. Dieser Anspruch ist ein Ideal, das auf keinen Fall zu erfüllen ist, in einer Form, wo man sagt, es dürfen keine Fehler auftreten, es darf nichts passieren an der Intensivstation. Das ist eine simple, auch statistische Überlegung. Wir wissen aus verschiedenen Studien, dass an Intensivpatienten bis zu 200 Aktivitäten pro Tag abgewickelt werden. Und wenn Sie nur eine kleine Kalkulation machen, eine 8-Betten-Intensivstation, dann gibt es 500.000 Aktivitäten pro Jahr, wahrscheinlich sind es noch sehr viel mehr. Und wenn Sie nur 0,1% Fehler hier produzieren, also 99,9% fehlerfrei arbeiten, dann resultiert das in 520 Fehlern. Und wir wissen aus der Literatur, dass ein Teil davon natürlich auch Adverse Events sind, also mit Ereignissen am Patienten, mit Schaden am Patienten. Sie könnten also hier in diesem Modell mit 26 Schäden an Patienten rechnen, die Sie hier produzieren. Und das ist wahrscheinlich eine sehr ideale oder sehr idealtypische Annahme mit einer sehr geringen Fehlerrate. Wir haben es also eigentlich zu tun, nicht mit Fehlerreduktion, sondern mit Risikoreduktion. Und das Risiko bei Intensivpatienten setzt sich ja im Grunde genommen aus zwei Teilen zusammen. Das erste ist einmal der Patient selbst, der ein Risiko mit sich bringt, mit seinen Komorbiditäten, seiner Diagnose, dem Schweregrad seiner Erkrankung, wenn wir so wollen, das intrinsische Risiko. Und das, was uns natürlich jetzt interessiert und am meisten beschäftigen muss, das ist ja nicht beeinflussbar, ist das extrinsische Risiko. Das, was wir selbst hinzufügen durch unsere Prozesse, durch unsere Verfahren, durch unsere Diagnose, durch unsere Behandlung. Das kann in verschiedenen Fehlern resultieren und wie ich schon gesagt habe, nicht jeder Fehler führt auch gleich zu einem Schaden am Patienten. Im Prinzip ist es so, dass ein Fehler ein Missverhältnis ist von einem Plan, von einer Aktion, von einer Handlung und von einem Ziel, das man erreichen will. Und da kann man verschiedene Kombinationen sich ausdenken dazu, die auch der Wirklichkeit entsprechen. Vielleicht wichtig auch gleich hier darauf hinzuweisen, dass ein Fehler ja nicht immer nur ein aktives Tun ist, sondern häufig auch ein Unterlassen. Das Kalium nicht zu korrigieren, die Hypokaliämie ist genauso ein Fehler wie die Hyperkaliämie zu erzeugen mit irgendeiner Infusion. Fehler führen zu Ereignissen, die zu Schaden oder Nichtschaden führen, und das sind eben die Unterscheidungen, die auch in der Literatur getroffen werden. Sehr häufig, dass die beinahe Katastrophe, der Event, der zu keinem Schaden geführt hat, gerade noch verhindert wurde, sind etwa 300 Mal häufiger als solche Fälle, wo tatsächlich ein Schaden auftritt, geben aber gleichzeitig die Chance zu erkennen, warum ist aus dem Fehler letztlich kein Schaden am Patienten geworden, was war so das Hindernis dafür. Und das kann man in der Zukunft dann auch ausnutzen, um fehlerminimierende Maßnahmen in Hinsicht auf ihre Auswirkungen zu generieren und zu gestalten. Also ein Stichwort: Halten wir das extrinsische Risiko so niedrig wie irgendwie möglich. Ein Nullrisiko wird es niemals geben, das ist auch ein wichtiger Punkt. Wie schaut es also nun aus mit Realität und den Träumen von der fehlerfreien Intensivmedizin? Fokussieren wir auf einen Schlüsselprozess, Medikamentengabe an der Intensivstation. Das ist eine Studie, die wahrscheinlich vielen von Ihnen bekannt ist, mit der Europäischen Intensivgesellschaft durchgeführt. Medikamente parenterale Medikation in Intensivstationen, 27 Länder, 113 Intensivstationen, ein Tag Beobachtung. Und wenn man dann die selbstgemeldeten Fehler im Hinblick auf falschen Zeitpunkt der Medikation, überhaupt vergessene Medikation, falsche Dosis, falsches Medikament, falscher Zugangsweg, addiert, analysiert und in eine Zahl gießt, nämlich 100 auf 100 pro Patiententage, dann kommt man auf 74 Fehler, die hier berichtet wurden pro 100 Patiententage. Also ein wirklich erheblicher Anteil aufgeteilt hier in diese verschiedenen Kategorien. Das vielleicht noch mehr Bestürzende, das waren 1300 Patienten, die an diesem einen Tag beobachtet wurden. Das noch mehr Bestürzende, 1,7% davon haben tatsächlich einen erheblichen Schaden erlitten. 5 Patienten von diesen 1300 sind sogar verstorben. Das sind die Fehler und dazu eben 5 Patienten verstorben. So wurde das berichtet von den Intensivstationen. Also das ist nicht ohne Auswirkungen geblieben. Man kann es natürlich auch andersherum sehen. Gott sei Dank sind 70% der Fehler ohne jeglichen Effekt am Patienten abgelaufen. Es ist doch ein sehr breites Szenario, das hier beschrieben wird. Wie gesagt, 27 Länder, 113 Intensivstationen. Die Literatur zeigt ähnliche Zahlen, wo immer man hinschaut. Spanische Studie, 79 Intensivstationen, auch hier Medikationsfehler sehr häufig. Und da ist etwas interessant, da wurde angegeben, wie viele dieser Medikationsfehler haben zu Adverse Events, also zu Schaden geführt. 16% waren das hier. Eine französische Studie, die vielleicht auch schon darauf hinweist, dass es wesentlich ist, was wir als Fehler betrachten. Hier wurde die Definition weiter gefasst, wenn wir so wollen. Nicht nur das tatsächliche Ereignis, sondern auch die Frage, erreichen wir mit unseren Handlungen die Zielbereiche, die wir uns gesteckt haben. Hier am Beispiel das Insulin. Also es wurde ein Fehler auch als solcher betrachtet, wo mit dem Insulin es nicht erreicht wurde, dass man in dem Blutzuckerbereich geblieben ist, der als Zielbereich gegeben war. Im Wesentlichen Hypoglykämie und Hyperglykämie und wir sehen hier diesmal auf 1000 Patiententage 757 solche Ereignisse. Das ist eigentlich beträchtlich. Noch einmal aus unserer Gruppe sozusagen, diesmal Österreich, Schweiz und Deutschland. Kommt dann später nochmal, aber nur um die Fehlerraten hier noch einmal zu demonstrieren. Hier geht es jetzt um Medikation, um das ungeplante Ziehen von Tuben, Arterien, zentralvenösen Kathetern und so weiter. Also ungeplante Entfernungen. Und wir sehen hier Gesamtzahl 50 pro 100 Patiententage. Also wir kommen ungefähr in die gleiche Dimension, wie es immer wieder beschrieben wird. Nun ist es nicht so, wie es klassischerweise gesehen wurde, dass ein Individuum, das eine gewisse Arbeitseinstellung, und das wurde ja in dieser klassischen Sicht sozusagen unterstellt, der es an einer Arbeitseinstellung fehlt, die nicht motiviert ist, die nicht exakt genug arbeitet, nicht sorgfältig genug und dann, wenn das alles der Fall wäre, eine fehlerfreie Handlung durchführen würde, das ist eben genau nicht der Fall. Individuen stehen in einem System und es ist unschwer zu erkennen, wenn man hier mal hierher blickt, wo der Fehler eigentlich passiert, dass natürlich ein Individuum tätig war in den meisten Fällen oder auch untätig war, aber dahinter ja ein ganzes System steckt, Systemfaktoren, die vom Management, Organisation über Arbeitsbelastung bis hin zu Geräteausstattung viele Faktoren beinhalten. Da ist am wenigsten auszurichten, weil hier haben wir es mit den menschlichen Limitationen zu tun. Eine der klassischen Studien, To Err is Human, das Fehlen, das Irren ist menschlich, beschreibt das sehr gut. Da sehen wir auch noch einmal, häufig haben wir doch Abwehrbarrieren, die es verhindern, dass eine Katastrophe entsteht und das sind auch sehr interessante Aspekte. Nun, was reduziert Fehler und wird hoffentlich Patientensicherheit erhöhen? Gehen wir nochmal zurück in die Medikamentenstudie mit den Beobachtungen über einen Tag. Wenn wir in die Faktoren hineingehen, die beigetragen haben, dann kommt folgendes Ergebnis aus der Analyse heraus. Es gibt Faktoren, die begünstigen Fehler. Hier zum Beispiel die Größe der Intensivstation, die zunehmende Größe begünstigt Fehler. die Patienten, die von einer Pflegeperson betreut werden müssen, also die Anzahl der Pflegepersonen pro Patient und die Belegungsrate, wenn die überschießend wird. Das könnte man zusammenfassen im Begriff Komplexität, nämlich hier in der Größe der Station beispielsweise, und in Arbeitsbelastung. Fehlervermeidend oder prophylaktisch sind andere Dinge. Hier wurde herausgearbeitet, ein Critical Incident Reporting System, das bereits in Betrieb war, heißt eigentlich im Wesentlichen, es sind Stationen, die sich mit diesen Problemen schon auseinandergesetzt haben, also eine Sicherheitskultur, wenn wir so wollen, entwickelt haben. Und der Routinecheck bei Dienstwechsel an den Perfusoren und Infusomaten und so weiter, das ging um parenterale Medikation, also der Prozess der Behandlung, der hier, wenn er entsprechend gestaltet ist, mit einer Fehlerreduktion verbunden sein kann. Andere Perspektive, wenn wir uns Gedanken machen über Patientensicherheit, wie wir die verbessern, wir müssen also dringend die menschlichen Limitationen betrachten, die kognitiven Limitationen. Wir alle sind es gewohnt, das, was wir schon wissen, was wir als Muster rasch erkennen, das zu wahrzunehmen, nur um ein Beispiel zu geben. Das, was gerade erst passiert ist, in der Erinnerung zu haben, die 10 Patienten, die gerade die letzten waren, am besten in Erinnerung zu haben und so weiter. Das Design des Arbeitsplatzes, Arbeitsbelastung ist schon angesprochen worden. Und eben Komplexität kann man reduzieren, indem man Standardsituationen möglichst auch standardisiert abwickelt und Routinesituationen eben dann in dieser Form bewältigt. Ganz ein wichtiger Punkt, diese Sicherheitskultur, auf das kommen wir dann ganz zum Schluss noch zu sprechen. Letztlich ist, glaube ich, die Patientensicherheit und das ganze Thema etwas, wo der Begriff Qualität gewissermaßen auf den Boden gebracht wird, irgendwo zum Angreifen geworden ist. Es ist uns, glaube ich, allen so gegangen, dass Qualitätsmanagement in der Vergangenheit irgendwas Theoretisches war, vielleicht auch etwas Nervtötendes. Aber da geht es wirklich um etwas ganz, ganz Wesentliches. Und es ist natürlich ein überlappender Bereich, Sicherheit und Qualität. Für beides brauchen wir entsprechende Strukturen und entsprechende Prozesse, um den Outcome so zu haben, wie wir ihn gerne hätten. Es gibt verschiedene Empfehlungen dazu, zu diesen strukturellen organisatorischen Aspekten. Und ein paar Punkte sagen, möchte ich herausgreifen in der Kürze. Zur Struktur zunächst nur diesen einen Punkt. Es geht ja nicht nur um Infrastruktur hinsichtlich baulicher Maßnahmen oder Geräteausstattung. Es geht natürlich auch sehr viel mehr um das, wer arbeitet in so einer Station. Das müssen nicht immer so attraktive Menschen sein wie diese, aber sie sollten kompetent sein. Und sie sollten vor allem anwesend sein. Diese Studie zeigt sehr gut in einer riesigen Meta-Analyse, dass es einen Unterschied macht, ob ausgebildete Intensivmediziner an der Station vorhanden sind oder nicht. Wir sehen hier, dass die Risikoreduktion nahezu 20% betrifft oder beträgt, wenn hier ein High-Intensity-Staffing, wie es genannt wird, ausgeprägt ist in diesen Studien. Aus der Pflege gibt es ähnliche Beispiele, diesmal bezogen auf Infektionsraten. Das ist eine Studie, die ich nach wie vor sehr, sehr exemplarisch finde, die zeigt, dass Infektionsraten dann steigen, wenn einige Tage zuvor weniger Pflegepersonal vorhanden war, als es üblicherweise an dieser Station war. Also wo es einen Einbruch sozusagen in der Besetzung von der Pflege gab, dann steigen die Infektionsraten. Das Bild zeigt das sozusagen in einer inversen Korrelation. Das ist genau dieser Punkt. 3 Tage nachdem es einen Mangel gab am Pflegepersonal, steigen die Infektionsraten. Es geht nicht nur um Dasein, um Anwesensein, es geht natürlich auch um die Fähigkeit, entsprechend reagieren zu können. Und da sind wir beim Thema Arbeitsüberlastung. Nur ganz kurz und exemplarisch ein Szenario, wo 12 Ärzte durch Intensivmediziner durch ein Simulationsprogramm durchgeschickt werden, 24 Stunden nicht schlafen dürfen und verschiedene Aufgaben lösen müssen, die klinische Szenarios darstellen. Wir sehen, wie die Performance hier absinkt und die Fehlerrate gleichzeitig steigt. Interessanterweise gibt es einen Aspekt, wo sie gleich gut, um nicht zu sagen sogar besser werden, das ist die Reanimation. Das scheint ein so automatisierter Vorgang zu sein, der repetitiv auch bei hoher Ermüdung sozusagen in gleicher Qualität abgewickelt werden kann. Ich darf vielleicht auch daran erinnern, dass eine der klassischen Studien aus den 70er Jahren zeigt, dass 24 Stunden Arbeitstätigkeit mit einer kognitiven Einschränkung einhergeht, am Ende, die ungefähr 1 Promille Alkoholisierung entspricht. Daher wundert es auch nicht, dass es auch an klinischen Beispielen gezeigt wurde, dass Fehlerreduktion möglich ist, wenn Arbeitsbelastung abgesenkt wird auf ein menschliches Maß, wenn wir so wollen. Hier in dieser Studie in den USA von 80 Wochenstunden auf 60 und von durchgehend 34 auf 16 Wochenstunden Fehlerreduktion um 26%. Also das ist ein Beispiel, wenn wir so wollen, für die Struktur. Gehen wir zum Prozess. Wie werden Prozesse gestaltet? Da ist wahrscheinlich einer der ganz, ganz gravierenden Schlüsselpunkte die Zusammenarbeit des Intensivteams, nämlich Ärzte, Pflege im Wesentlichen, aber natürlich auch andere Berufsgruppen. Die charakterisiert ist durch ein sehr komplexes und vor allem auch zeitabhängiges Miteinanderarbeiten und ineinander verschaltet sein. Es braucht einen Workflow, der vernünftig gestaltet ist, und es braucht vor allem auch gemeinsame Ziele, eine Übereinstimmung in den Zielen, um hier eine entsprechende Qualität zu bieten. Es wurde in der Literatur gut herausgearbeitet, dass einige Werkzeuge, das ist hier nur exemplarisch, dazu helfen und beitragen können. Da gehören vor allem dazu die gemeinsamen Besprechungen, Visiten, die Interprofessional Rounds, wie es hier genannt ist, und der Informationstransfer, der ein ganz wesentlicher Punkt ist. Wir haben es ja zu tun mit ungefähr so einem Bild. Das ist eigentlich ein EDV-System, das hier schematisch abgebildet ist. Ich habe einen Menschen sozusagen hineinprojiziert, weil in Wahrheit ist es ja so, dass ein Mensch im Wesentlichen von diesen Informationsüberflutungen betroffen ist an der Intensivstation und Entscheidungen treffen muss. Umso mehr ist es notwendig, hier das auch entsprechend zu gestalten und sicherzustellen, dass nicht Information verloren geht. Ein Beispiel auch dazu, das ist in zweierlei Hinsicht interessant. Hier wurde analysiert und beobachtet, wie viel Information geht bei Dienstübergaben verloren, bei unstrukturierten Dienstübergaben. Und das waren doch rund 20%, nämlich klinisch relevante Informationen, die hier verloren gegangen sind. Diese Gruppe hat sich dann bemüht und eine strukturierte Übergabe gestaltet anhand einer Checkliste und haben das runterdrücken können auf 3%. Ein eigentlich simples Beispiel, das aber doch einiges illustriert. Helfen elektronische Systeme? In der Theorie ja. Da sehen wir die Fehlerreduktionsraten. Es ist vielleicht auch hier anzuführen, dass Fehlerreduktion nicht immer Erhöhung der Sicherheit bedeutet. Es gibt eine Studie aus dem Kinderbereich, wo zwar Fehler reduziert wurden mit einem elektronischen System, nämlich Medikamentenverschreibungsfehler, gleichzeitig aber die Zeit, bis das Medikament dann beim Kind ankam, so lang wurde, dass letztlich die Mortalität an dieser Intensivstation gestiegen ist. Also das ist nicht immer so simpel, wie man glauben würde. Und vor allem Fehler reduzieren heißt nicht Sicherheit erhöhen automatisch. Wo elektronische Systeme hilfreich sein können, zweifellos, ist in komplexen Analysen, die auch zeitnah eigentlich da sein müssten. Und das ist eine ganz interessante Untersuchung, die zeigt, dass bei rund 10.000 Intensivaufnahmen mit 150 Medikamentenverschreibungen pro Aufnahme letztlich entdeckt wurde mit einem Computerprogramm, das drüber gelaufen ist über diese Verschreibungen, dass 40% zumindest eine potenzielle Drug-Drug-Interaction gehabt haben und schwere bzw. klinisch relevante in immerhin 11% da waren. Also dieses System würden wir uns vielleicht alle wünschen, wo schon bei der Verschreibung klar wird, das geht nicht, diese beiden zusammen zu verschreiben. Und da sind wir auch wieder beim menschlichen Maß. Es ist natürlich unmöglich geworden, all diese Interaktionen zu überblicken und zu übersehen. Sicherheit ist nicht nur, ist schon ein bisschen durchgeklungen, das Vermeiden von Fehlern. Es geht auch darum, dass die Behandlung rechtzeitig in adäquater Weise evidenzbasiert und auch für jeden Patienten gleich gesichert am Patienten ankommt. Mit anderen Worten, um die Prozesse. Und auch um so etwas wie die reflektierende Praxis, sich das ständig überlegen, was ist unser Tun und wo können wir uns verbessern. Auch dazu einige kurze Beispiele. Wahrnehmung eines Prozesses, das ist wirklich eine interessante Analyse von Daten, die zur lungenproduktiven Beatmung gehören. Es wurde hier in deutschen Intensivstationen nachgefragt, zunächst, wie viel glauben Sie oder wie häufig setzen Sie die lungenprotektive Beatmung um? Die Angaben waren 80%. Wie man dann hingegangen ist zu den Respiratoren und nachgesehen hat, dann waren es in Wahrheit 17% der Respiratoren eingestellt mit einer lungenprotektiven Beatmung. Also wir sehen, hier klafft die Wahrnehmung und die Realität schon sehr stark auseinander. Was vielleicht auch, und nur um das so exemplarisch noch weiter darzustellen, in der Wahrnehmung auseinanderklafft, ist das Risiko, das mit einem Transport einhergeht. Ich meine jetzt nicht so sehr den Fehler, der auch auftreten kann, da gibt es auch viel dazu. Aber hier haben wir eine Studie, wo man die Auswirkungen generell sieht, nämlich die Frage, was hat ein Patient für Probleme nach einem Transport dann? Und da ist ein signifikanter Unterschied zu jenen, die nie transportiert wurden, im Hinblick auf viele Dinge und auch auf ganz kleine Details, wie zum Beispiel Hypo- und Hyperglykämie, die dann eben nach solchen Transporten vermehrt auftreten. Gibt es so etwas wie Zero Tolerance? Die Amerikaner sagen, es gibt Never Events, die auf keinen Fall irgendwann passieren dürfen. Ein Beispiel wäre die Verwechslung bei einer Operation der Seite. Das ist schon klar. Das heißt eigentlich, das Fokussieren auf bestimmte Ereignisse und wirklich alle Kraft und Energie und Aufwand da hineinstecken, dass solche Events nicht passieren. Das sollte man sich auch überdenken, was das in der eigenen Praxis bedeutet. Andere Situation, die wir uns, oder Perspektive besser gesagt, vor Augen halten sollten, natürlich heißt das, was heutzutage allgemein gut ist, mit Schuldzuweisungen kommt man nicht weiter, heißt natürlich nicht, dass es keine Verantwortlichkeit gibt. Es kann natürlich nicht toleriert werden, dass eine zum Beispiel Händehygiene einfach nicht praktiziert wird. Da sind wir sozusagen am Ende mit dieser, es gibt keine Schuldzuweisung. Eine Verantwortung gibt es natürlich für das Tun am Patienten. Es ist, noch einmal ganz kurz zu dieser Zero-Toleranz. Es gibt natürlich auch Fehler, wenn man versuchen würde, die ganz auf Null zu drücken, dann hat man auch ein Problem. Das ganz schöne Beispiel ist die ungeplante Extubation. Wenn Sie es schaffen, überhaupt nie ungeplante Extubationen zu haben, dann haben Sie mit ziemlicher Sicherheit ein ziemliches Sedierungsproblem. Nämlich Patienten, die so sediert sind, dass sie das eben nicht schaffen. Das ist auch der Grund, warum die Europäische Intensivgesellschaft hier in dieser Liste von Qualitätsindikatoren sagt, es wäre eigentlich normal, 10 solche ungeplante Extubationen pro 1000 Patienten zu haben. Das ist ja heute schon ein bisschen angeklungen. Kurz noch dazu, dass wir natürlich auf verschiedenen Leveln der Analyse oder Ebenen der Analyse bleiben müssen. Es reicht nicht nur auf der Intensivstation zu bleiben. Wir sind immer mehr verschränkt auch mit dem Krankenhaus. Und es ist natürlich keine Frage, dass Intensivmedizin ein zeitabhängiger Prozess ist, der auch rechtzeitig zum Patienten gebracht werden muss. Das kann auch manchmal heißen, außerhalb der Intensivstation. Auch in diesem Sinn ist es ein Sicherheitsprofil, das zu gewährleisten. Zu gewährleisten, dass wir ein Kontinuum haben für die kritisch kranken Patienten vom Spitalseingang, vom OB bis hin in die Intensivstation und auch in die Betreuung danach hinein. Und das ist natürlich auch sehr exemplarisch, wenn wir uns anschauen, Daten von der AST, die 75 österreichische Intensivstationen, wie unterschiedlich die postproportionale Intensivstationsmortalität hier ist. Mit anderen Worten, da gibt es wahrscheinlich Strukturen, die nachgeschaltet sind nach diesen Intensivstationen, die sehr, sehr unterschiedlich sind, die auch einen Teil zu dieser unterschiedlichen Mortalität beitragen. Auch das ein Sicherheitsthema. Der völlig falsche Zugang ist, nicht zu reden, nicht zu sprechen, nicht zu hören und vor allem auch nicht hinzusehen. Und das leitet ein bisschen über zum letzten Punkt, Sicherheitskultur, Entwicklung einer Kultur, die davon geprägt ist, dass man mit offenen Augen sozusagen durch die Welt geht und sieht, was gibt es für Risiken, was könnte passieren. Mit diesem Thema haben wir uns beschäftigt und da haben wir schon die Fehlerraten gesehen, ganz am Anfang der Ausführungen in einer Studie in Österreich, Deutschland und Schweiz. Und das Ergebnis neben diesen Fehlerraten war, dass dort, wo eine Sicherheitskultur stärker ausgeprägt war, das wurde mit bestimmten Instrumenten erfasst, sozialwissenschaftlichen Instrumenten, dann war auch die Wahrscheinlichkeit, dass Fehler auftreten, signifikant verringert. Mit anderen Worten, überall dort, wo eine Kultur gelebt wurde, wo eine offene Diskussion und Kommunikation war, waren die Fehlerraten reduziert. Das heißt, wir müssen eigentlich von dieser reaktiven Kultur, wir reagieren drauf, wir berichten über Fehler und dann versuchen wir zu korrigieren und so weiter, wegkommen. Das ist schon auch ein wichtiger Teil, aber das wäre die Entwicklung hin zu einer Kultur, wo man, wie gesagt, offenen Blickes durch die Intensivstation geht, nämlich alle von Arzt bis zur Reinigungsperson, um zu sehen, was könnte eigentlich passieren und dann Maßnahmen setzt, die das im Vorhinein verringern, das Risiko oder gar verhindern. In diesem Sinne muss man sagen, Traum und Wirklichkeit ist natürlich ein schöner Begriff. Das ist eine Ausstellung aus dem Künstlerhaus 1985. Aber wir sind natürlich noch ein ganz schönes Stück entfernt. Wir haben Fortschritte gemacht, das denke ich auf jeden Fall. Das 1995 gab es diese klassische Publikation, ein Blick in die Natur und die Ursachen der menschlichen Fehler an der Intensivstation. 2000 gab es diesen Bericht To Err as Human. Da sind inzwischen 13 Jahre vergangen. Es gibt sehr, sehr viel mehr an Literatur inzwischen. Es wurde sehr viel Material geschaffen. Aber wir müssen natürlich weitergehen. Und ein ganz wesentlicher Punkt ist diese Entwicklung dieser Sicherheitskultur des präventiven Blicks. Vielen Dank für das Zuhören, für die Aufmerksamkeit.